Diagnose Krebs ist ein Schicksalsschlag, der das Leben auf den Kopf stellt. Und zwar das von den Betroffenen wie von den Angehörigen. Zum Glück gibt es aber in unserem Gesundheitswesen ganz viele engagierte Menschen, die sich in dieser schwierigen Lebensphase um einen kümmern. Ich bin Kurt Eschbacher und möchte mich mit dem Podcast «Nachgefragt» mit meinen Gästen über all die Aspekte unterhalten, die mit der Krankheit Krebs zusammenhängen. Fragen zur Medizin, zur Forschung, aber auch zu den wichtigen und manchmal unergründlichen Fragen, die wir Schicksal nennen. Jedes Gespräch soll neue Perspektiven aufmachen und hoffentlich mithelfen, anders über den Krebs zu reden und zu denken. Heute bin ich Gastgeber von einem Mann, der mich mit seiner Geschichte seit langem beeindruckt. 2016 hatte ich ihn als Gast in meiner damaligen Talkshow und habe ihm absolut fasziniert zugelassen. Mit 32 hat er die Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs bekommen. Das war 2012, also vor einem Dutzend Jahren. Seit diesem Moment hat er sich trotz all diesen schlechten Prognosen von dieser Krebsart nicht primär mit dem Tod auseinandergesetzt, sondern mit dem Leben. Was das alles heisst, weil er eine Achterbahn ausgesetzt ist, das erzählt uns jetzt der Martin Inderbitzin. Herzlich willkommen, Martin.
Vielen herzlichen Dank.
Seit der ersten Diagnose, das ist jetzt 12 Jahre her, hat man dich damals mit einer statistischen Lebenserwartung von 3 Jahren konfrontiert. Was löst das aus?
Es ist sehr schwierig, in Worte zu fassen. Das ist sehr emotional. Also es zieht einem wieder Boden unter den Füßen weg. Man fühlt sich wie im falschen Film. Also man kann die Information fast nicht fassen, was das eigentlich heisst. Also ein riesen Schock natürlich. Man hat das Gefühl, das kann es doch jetzt nicht sein.
Wo findet man das in den ersten Moment Trost?
Ich habe sicher nicht im Internet Trost gefunden, weil wenn ich meine Diagnose gegoogelt habe, ist natürlich viel, viel Schlechtes gekommen, viel schlechte Nachrichten. Ich habe Trost gefunden in anderen Geschichten von anderen Betroffenen, die auch entgegen allen Voraussetzungen es irgendwie geschafft haben, Statistiken, wie sagt man, zu schlagen, also zu überwinden. Das hat mir sehr viel Hoffnung gegeben.
Hoffnung auf die Medizin oder die Hoffnung auf die eigene Lebenskraft?
Die Hoffnung auf die Möglichkeit. Ich glaube, es ist eine Hoffnung, dass es eben nicht Mathematik ist, Medizin und Gesundheit, sondern es ist die Hoffnung gewesen, dass es eine Möglichkeit gibt, dass auch wenn die Prozentzahlen sehr klein sind, dass es irgendwie nicht null ist. Das ist, glaube ich, für mich so die Energie gewesen, die ich dann gespürt habe.
Mit der Diagnose ist natürlich unmittelbar danach eine entsprechende Therapie verbunden gewesen. Die hat dich ziemlich an den Boden gebracht, oder?
Die hat mich ziemlich geerdet, ja, kann man so sagen. Das war so die ganze Rosskur mit grossen Obs und Bestrahlung und Chemo. Und da wird man richtig durchgenudelt, das ist so, ja. Und es war ja dann nicht die letzte Therapie gewesen. Also ich musste immer wieder in den letzten 10 Jahren Therapien machen. Und das ist sehr energieraubend, also körperlich, aber auch mental, dass man sich immer wieder kann, ja, auf das einladen, das braucht schon immer wieder einen neuen Ansatz, eine neue Überwindung, das ist ja so.
Wenn du sagst, du hast zig andere Therapien in den letzten 12 Jahren gehabt, wie muss ich mir das vorstellen, wie oft und wie sieht das aus?
Also ich habe am Anfang mal bei 1,5-2 Jahren Ruhe gehabt. Und dann ist das Zeug wieder gekommen und dann hat es wieder teilweise grosse Obs gegeben, kombiniert mit Chemo. Dann
also ist die Metastase
gewesen? Ja, Metastase in der Leber ist das jetzt immer gewesen. Die Leber ist noch ein dankbares Organ, das kann man gut operieren. Das tut sich auf eine gewisse Art regenerieren oder wieder ausdehnen, verliert nicht so viel an Funktionalität. Und dann haben wir relativ viel auch so mikroskopische Operationen gemacht mit Nadeln oder wir sind über die Blutbahn in die Leber und haben probiert, die Metastase zu veröden. Und das ist für mich sicher ein grosses Glück gewesen. Also ich habe in den letzten 10 Jahren sicher 4 grosse und etwa 5 kleine Obs gehabt, die halt wie uns über die Zeitraum ermöglicht haben, den Krebs irgendwie zu stabilisieren, weil der bis jetzt nicht so dramatisch schnell gewachsen ist. Mhm. Er ist immer wieder gekommen, aber eben so ein bisschen langsam.
Du bist jetzt auch gerade wieder in der Chemotherapie. Sind denn die Therapien jetzt weniger intensiv als die erste damals war?
Ich spüre, dass ich älter bin. Also ich habe jetzt zwei Zyklen, also zwei Runden Chemo schon hinter mir und ich merke, es ist mir recht, also jede Substanz, jede Chemo ist natürlich ein bisschen anders, aber es ist mir recht eingefahren, das habe ich gemerkt, ich bin recht flach gelegen. Das setzt schon zu. Und im jetzigen Fall ist halt ein bisschen das Unangenehme, auch mental, dass wir operativ nicht mehr so viele Chancen haben wie früher, weil wir haben jetzt im letzten Verlauf ist es doch ein bisschen mehr zurückgekommen und jetzt hat man gesagt, wir müssen es wieder systemisch probieren zu stabilisieren und wir hoffen natürlich jetzt ganz fest, dass das möglich ist.
Du musst regelmäßig alle drei Monate in Kontrolle. Mit was für Gefühl geht man da ins Spital?
Schwierig, ganz schwierig. Also meine Taktik ist, so weit wie möglich verdrängen, weil wenn ich schon einen Monat voran darüber nachdenke, dann macht es mir den Monat kaputt. Mhm. Und ich probiere dann eigentlich wirklich bis am Tag von dem Scan und dann schlimmer ist dann eigentlich, wenn du das Resultat bekommst, einfach mich abzulenken und nicht die Angst von dem Scan, oder wir sagen manchmal auch Scansiety, also von Anxiety im Englischen, Scansiety mit Angst vor dem Scan, einfach zu verdrängen und so weit es natürlich geht. Aber also was ich gelernt habe, ist, es wird nie normal. Jetzt auch nach 10 Jahren. Man muss nicht das Gefühl haben, dann hat man die Erfahrung und dann wird es easy. Es ist einfach, es geht halt ums Eingemachte, ja.
Wie hat sich dein Verhältnis zum Körper jetzt aufgrund von dieser Erkrankung verändert?
Fundamental. In zwei Aspekten. Das eine ist eine Dankbarkeit, dass ich ganz, ganz bewusst Sachen wahrnehme, die man vielleicht sonst nicht wahrnimmt. Also ein Beispiel, zum Beispiel aufs WC gehen. Oder? Das nehmen wir einfach für garantiert. Und ja, das macht man einfach. Und wenn man mal so Obst gehabt, wo dann das nachher vielleicht ein Problem war oder nicht mehr, und dann merkt man, was das eigentlich für ein Wunder ist, dass der Körper das machen kann und dass er all die Funktionen wieder auffahren kann und wieder reaktivieren. Das finde ich faszinierend. Also das ist mal das eine. Und das andere ist, ich habe einen ganz anderen Ansatz zum Altwerden. Also für mich, der Geburtstag ist für mich nur noch ein Freudenfest. Also wenn man jung ist, ist ja Geburtstag immer lässig. Je älter man wird, denkt man, oh, schon wieder ein Jahr mehr. Und bei mir ist das ganz anders. Für mich ist jedes Jahr, wenn ich Geburtstag feiere, ist wie ein Meilenstein. Und dem merke ich schon, dass ich eine andere Beziehung habe zu meinem Körper. Ja.
Wenn wir zurückschauen, nach der ersten Therapie, nach der ersten Chemo, hast du einen Schluss gefasst, den man eigentlich fast nicht nachvollziehen kann. Du hast gesagt, ich will einen Triathlon machen. Was war der Hintergrund?
Der Hintergrund war, wenn ich es heute aus dem Rückspiegel betrachte, Angst. Es war meine Art und Weise, mit meiner Angst umzugehen. Ich habe mich angemeldet in der Chemo, weil ein anderer Patient mich ein bisschen aufgebracht hat, der über das Sterben geredet hat. Und hat dann so ein bisschen aus einem Trotz raus das gemacht. Aber im Nachhinein habe ich wie realisiert, ich habe eigentlich so viel Angst gehabt vor dem Krebs, dass ich gesagt habe, wenn ich das schaffe, dann bin ich stärker. Also es war ein Coping mit meiner Angst. Und hat mir eine Art so ein Wegrennen von dem Krebs ermöglicht. Und das hat sehr viel gebracht. Das hat mich natürlich in eine faszinierende Reise gedrängt. Ich habe das auch gemacht, den Triathlon.
Und hast du ihn bestanden?
Ich habe ihn bestanden, ja.
Bist du durchs Ziel gekommen?
Ja, ich habe auch nie gezweifelt, dass ich es nicht schaffe. Und es wäre mir auch egal gewesen, wenn ich der Letzte gewesen wäre. Also es ist wirklich, es ist so wie ein innerer Kampf gewesen, ich gegen den Krebs. Und darum, das löst, hat bei mir jetzt so viel Energie ausgelöst, dass ich nie zweifle, dass ich das nicht könnte schaffen.
Du bist Neurowissenschaftler, wieder zurück ins Leben gekommen. Was hat dich denn beruflich mit dieser Diagnose noch verbunden, auf ihn interessieren?
Also ich hatte einen Haarmoment ganz am Anfang von meiner Reise, als ich eben gerade meinen PhD abgeschlossen habe auf dem Thema Stress und Emotionen, also von der Hirnforschung. Und ich habe genau gewusst, was jetzt abläuft in meinem Kopf und in meinem Körper. Und es hat mir all das Wissen nichts genützt. Und ich habe mich dann angefangen damit beschäftigen, ja, wie können wir das Wissen übersetzen, dass man, oder ich im ersten Sinne mir selber ausprobiert, dass ich es anwenden kann, aber jetzt im zweiten Schritt auch, dass Menschen das können anwenden können, weil ich glaube, dort passiert das Spannende und die Veränderung und dass den Leuten etwas hilft. Und das ist etwas, was mich heute sehr fasziniert. Also wie kann man all das neurowissenschaftliche Wissen so verpacken und erklären, dass den Leuten etwas hilft und dass sie dann sagen, ah ja, das könnte ich jetzt mal ausprobieren.
Hat es dir denn auch geholfen, anders mit der Krankheit umzugehen?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich war mein erster Guinea-Pig, sozusagen. Ich habe die Sachen natürlich an mir ausprobiert. Also ein Beispiel ist einfach Fokus. Oder Fokus ist ein ganz spannendes Thema. Neurowissenschaftlich ist eine sehr limitierte Ressource. Wir nehmen nur sehr punktuell die Welt wahr oder was passiert. Und das Gleiche passiert dann mit der Geschichte in unserem Kopf. Wir nehmen nur oft eben die negativen, dramatischen Geschichten wahr. Und wir können den Fokus steuern. Wir können bewusst uns überlegen, auf was fokussieren wir. Und je nachdem, auf was wir fokussieren, haben wir ein anderes Körpergefühl. Und je nachdem, wie wir uns fühlen, tun wir vielleicht uns anders verhalten. Und das ist ein sehr kräftiges Tool, wenn man sich das mal bewusst wird.
Hat das auch mit dem Experiment zu tun, wo du so mit einer Prisma-Brille, die alles auf den Kopf stellt, hast probiert, deinen Alltag zu meistern?
Ja, also jetzt nicht in Bezug auf Fokus, aber das ist natürlich eine spannende Sache gewesen, weil es mich interessiert hat, wie plastizitär ist unser Hirn. Also plastizitär heisst, wie fähig ist unser Hirn, neue Verschaltungen zu machen. Man hat immer das Gefühl, wenn man jung ist, dann geht das und später nicht mehr. Und das ist eben nicht so. Das Hirn ist über das ganze Leben fähig, neue Verbindungen herzustellen. Und ich habe neben die Brille angelegt, sieht man die ganze Welt auf dem Kopf. Ich habe sie 10 Tage nicht abgezogen, beim Schlafen die Augen zugehabt mit einer Klappe und dann geschaut, wie reagiert mein Körper, wie kann ich navigieren in dieser Welt und ja, was macht das?
Mit immer alles verkehrt
genau,
sehen.
Genau, alles auf dem Kopf. Oder? Mhm. Das ist am Anfang ganz schwierig, es wird einem einfach ein bisschen schlecht am Anfang und mit der Zeit, man muss alles wieder lernen, wie ein Kindergärtner. Das ist ein ganz spannendes, auch ein sehr demütiges Experiment. Also nur schon ein Suppenlöffel ist ganz schwierig. Oder? Und mit der Zeit kann aber Motorik anfangen, das zusammensetzen und am Schluss konnte ich Velo fahren, ich habe am Schluss auch einen Vortrag gehalten mit dieser Brille und habe alle Slides selber vorbereitet. Und für mich war es extrem faszinierend und auch ein Beweis, dass wir eben das ganze Leben fähig sind, uns zu verändern. Also wenn ich sage, der Grund, wieso wir uns nicht verändern, ist nicht unser Hirn, sondern der Grund ist, dass wir die Handbremse anhaben und wir haben Angst. Das Hirn sagt, ah cool, jetzt ist alles auf dem Kopf, was mache ich jetzt mit dem? Also das Hirn ist wie ein kleines Kind, das will spielen und herausfinden. Und wir lernen uns nicht ein auf die Sache. Und das kann jetzt ein Experiment sein, das kann eben auch eine Krebsdiagnose sein. Und weil wir uns nicht darauf einlernen, geben wir dem Hirn gar nicht die Chance, eigentlich sich anzupassen an die neue Situation.
Also das heisst, für jemanden, der jetzt nicht auch krank ist, dass das Hirn ein harter Muskel ist, den man trainieren kann. Und dass der verkümmert, wenn man auch im Alter nicht immer wieder sich mit neuen Sachen konfrontiert und versucht, die Vernetzung aufrechtzuerhalten.
Also für den Vergleich mit dem Muskel finde ich sehr passend. Wenn man ihn mehr braucht, wird er grösser. Und wenn man ihn weniger braucht, dann ist es so, dann verkümmert er. Man fängt an zu vergessen und man wird vielleicht weniger flexibel. Und wenn man aber in den Gym geht und sich auf Neues einlässt und vielleicht etwas Neues lernt, dann ist das ein Leben lang möglich.
Du hast gesagt, du hast auch ein anderes Verhältnis bekommen zu deinem Körper. Hat es Momente gegeben, wo du sagst, jetzt mache ich so eine Liste von all den Sachen, die mir wichtig sind und ich möchte die noch erleben, bevor vielleicht eben doch der Krebs so zuschlägt, dass ich sterbe?
Ja, das habe ich gemacht. Ich habe so eine Bucketlist geschrieben, da hatte ich nicht 10 Sachen drauf gehabt. Und dann habe ich mein Ersparte genommen und eins nach dem anderen angefangen abhäkeln. Und dann irgendwann war die Liste durch und ja, ich bin über den Atlantik gesegelt und ich habe all die verrückten Sachen gemacht, die ich auch unbedingt machen wollte. Und Ja, die Liste war abgehöckelt und das Konto war leer. Und ich, der Krebs ist immer noch, also ich bin immer noch am Leben gewesen. Da musste ich wieder einen Job suchen. Das ist wirklich eine spannende, ja, aber ich bereue es keinen Augenblick.
Also das ist dann wie lang gegangen, diese Phasen? Und was war so das verrückteste Erlebnis, das du hast wollen, noch dir gönnen?
Ich glaube, das Verrückteste war schon über den Atlantik segeln. Ja, das ist etwas, was mich schon immer fasziniert hat und hat auch meine Wahrnehmung von der Welt verändert. Und ist sicher ein sehr prägendes Erlebnis gewesen. Und ja, die Phase, die ist etwa so 2-3 Jahre gegangen, ja. Und dann, ja, irgendwann ist das alles durch. dann hat halt wieder das Leben, also eben, dann ist das eine schwierige Phase, zum zurückkommen. Und was mache ich jetzt, oder?
Jetzt bin ich ja immer noch da.
Ja, genau. Jetzt muss ich wieder irgendwie Geld verdienen und mich wieder ins System einordnen. Und das ist dann vielleicht auch nicht so einfach, weil einfach so ein 0815-Job, wo man dann seine Zeit eigentlich verkauft, oder? Und dafür kommt einen guten Lohn über, das ist irgendwie nicht gegangen, weil ja, ich habe nicht gedacht, ja, aber was ist, wenn der Krebs im Jahr wieder zurückschlägt? Das war noch eine spannende Phase, also so eine Neuorientierung.
Wo stehst du jetzt beruflich?
Ich habe im Moment meine eigene Firma, also im Moment schon seit ein paar Jahren. Und ich habe jetzt das Glück, oder wie soll ich sagen, ich habe mir das erarbeitet über die letzten Jahre, dass ich mit meiner Geschichte, mit meinem Wissen als Neurowissenschaftler anderen Menschen kann helfen. Also vor allem mit Vorträgen. Ich mache sehr viele Vorträge für verschiedene Kunden und Firmen. Ich mache Workshops, alles so zum Thema Mindset. Wie kann man das Mindset prägen? Wie kann man es stärken? Und ist für mich, gerade gestern in Bern, können vor 1000 Leuten anstehen und das erzählen. Und ich habe gesehen, dass bei diesen Leuten etwas passiert ist. Es ist für mich extrem befriedigend, also sinngebend und durch das auch ein wichtiger Teil von meiner Ressourcen, weil ich einfach etwas zurückgeben kann und in dem Sinn meine Lebenszeit, die ich jetzt habe, einfach so einsetzen, dass ich finde, mal, ich mache es richtig, ich finde das sinnvoll. Mhm. Bin ich sehr, sehr dankbar dafür. Ja.
Wie hast du dein Verhältnis zum Tod verändert, aufgrund jetzt noch von dieser Diagnose?
Ich glaube, der Tod hat das Verhältnis zu mir verändert, weil er so präsent war in den letzten 10 Jahren. Und ich natürlich durch das wie gezwungen worden bin, mich immer wieder mit dem auseinanderzusetzen. Das macht mir ja sonst nicht mit 32. Da hat man anders im Kopf. Und durch das habe ich wie müssen, also ich bin wie aufgefordert worden, mich damit auseinanderzusetzen. Und es hat wie verschiedene Veränderungen gegeben. Einerseits ist der Tod für mich ein Katalysator geworden fürs Leben. Also ich habe einen viel kürzeren Entscheidungsweg zwischen, wenn ich etwas finde, mal, das ist mir wichtig, das will ich machen und ich mache es. Weil ich nicht sicher bin, bin ich in einem Jahr oder 2 oder 3 Jahren noch da.
Das wäre eigentlich das Gleiche für jeden anderen Mensch auch, oder?
Ja. Wenn man das irgendwie simulieren könnte, das wäre genial. Das ist schwierig, nur im Kopf. Im Kopf weiss man das ja. Aber man muss es im Herzen spüren. Ich glaube, im Herzen, wenn man es dort spürt, dann finden wir auch das Vertrauen und die Zuversicht, dass man das darf, dass man das Leben darf leben. Also eben den Mut finden zum Leben in dem Sinn und sich nicht zu warten, bis es zu spät ist.
Gibt es für dich ein Leben nach dem Tod?
Das ist eine spannende Frage. Ich beschäftige mich sehr viel mit Buddhismus. Dort ist das ja sehr präsent. Ich komme aus der ETH-Ecke, neurowissenschaftlich, bin dort immer sehr, wie soll ich sagen, reduktiv unterwegs gewesen und sage, ja, wenn es vorbei ist, ist es vorbei. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass eine gewisse Essenz oder sagt das eine Energie, nicht vielleicht eine Seele in dem Sinn, wieder den Weg zurückfindet ins System. Sagt das in andere Tiere oder in Pflanzen oder irgendwie noch präsent ist. Ich stelle es mir nicht so vor, dass ich weiterlebe im Himmel oder wo auch immer. Ich stelle es mir auch nicht vor, dass der Martin als Essenz in einen anderen Körper geboren wird, aber ich glaube daran, dass irgendetwas weitergeht, ja.
Im Sinne noch von der Erinnerung, die andere Menschen an das Zusammenleben mit dir hatten?
Das auf jeden Fall. Und das ist ja auch das Schöne, wenn man einen Fußabdruck hinterlässt oder einen Herzensabdruck, müssen wir sagen, weil das ist ja dann eigentlich so, wie auch andere Menschen in mir weiterleben, die mir wichtig sind.
Wenn ich deine Geschichte anschaue, hat es auch eine Geschichte von Beziehungen. Ich hatte den Eindruck, dass es für eine Partnerin schwierig ist, mit einem Menschen zu leben, wo man nicht weiss, wie lange er noch da ist, auf der einen Seite, aber auch ein völlig verändertes Bewusstsein hat, was der Alltag anbelangt. Eigentlich sind Beziehungen immer ein bisschen gescheitert.
Ja, das ist so. Das ist etwas in meinem Leben, wo immer wieder kommt und dann wieder in Brüche geht oder wieder geht. Und das ist nicht einfach. Ich weiss auch nicht, wie es ist, als Partner von jemandem in meiner Situation zu sein. Also ich verurteile das ja nicht. Aber es ist natürlich schon so, dass so eine Diagnose auch ganz viel auslöst, auch in einer Beziehung. Oder plötzlich ist das sehr dominant. Und auch wenn eine Beziehung vielleicht aus anderen Gründen auseinandergeht, hat das sicher auch einen Einfluss bis zu einem gewissen Grad. Und ja, das ist nicht einfach und das ist in dem Sinne auch dort wieder ein sich darauf einlassen und es sich getrauen, anzuschauen und auch sich getrauen, nicht alles auf Krankheit abzuschieben. Und das ist dann vielleicht auch ein bisschen die Gefahr, dass man dann wie der schwarze Peter hat und sagt, ja, die Krankheit ist ja die Schuld und dafür macht man seine Hausaufgaben nicht, die wir ja alle haben.
Im Sinn jetzt zur Pflege von einer Beziehung.
Genau, oder? Da kann man sagen, ja, der blöde Krebs hat jetzt wieder meine Beziehung kaputt gemacht, aber vielleicht ist es dann mal ein Grund, zum anschauen, ja, was habe ich denn in dieser Beziehung gemacht? Das ist auch noch ganz spannend.
Macht vielleicht die Diagnose einem auch zu einem schon fast absolutistischen Egoist?
Das ist eine sehr gute Frage, oder? Weil man ist zwangsweise so auf sich selber fokussiert und aufs Überleben, dass man, und da bin ich jetzt besser geworden in den letzten Jahren, ich hoffe es zumindest, dass ich auch mir bewusst werde, in einer Beziehung oder auch allgemein im Leben, es geht nicht immer nur um mich und um mein Überleben und um meinen Körper, sondern es gibt auch andere Menschen, die Bedürfnisse haben und Probleme und dass man dem Platz einräumt und auch probiert, für die da zu sein. Das ist sehr schwierig, wenn man selber ums Überleben kämpft. Ich sage jetzt einmal, und ich meine das nicht wertend, aber alltägliche Probleme, die teilweise ganz, ganz stressig sein können, aber sich dann auf das einzulassen, das braucht sehr viel Einfühlungsvermögen. Wenn man selber denkt, oh, ich weiss nicht, was jetzt mit mir passiert, ob ich die Ops überlebe oder weiss nicht. Und dann wird man aber auch auf der anderen Seite auch für solche Sachen da sein. Das braucht sehr viel Übung, ja.
Ja, und vielleicht eben auch fast eine Selbstaufgabe vom Partner oder der Partnerin, oder? Wenn man eigentlich immer damit konfrontiert ist. Und das, denke ich, wir könnten auch eine Beziehung sehr gefährden.
Auf jeden Fall. Und das ist auch etwas, was ich jetzt ganz bewusst auch fördere in meiner Beziehung, dass ich sage, es geht nicht immer nur um mich. Und es gibt Bedürfnisse, die das Gegenüber muss wahrnehmen muss. Und das ist mir extrem wichtig, weil wenn man nur alles auf die Person ausrichtet, die Krebs hat, dann verliert man sich selber und kann in dem Sinne auch nicht mehr unterstützen. Oder? Man muss auch sich selber unterstützen. Und das ist sich selber nicht vergessen.
Du hast eine ganze Serie gemacht von Menschen, die, wie du, Krebs haben, die überlebt haben, zum Glück. Was hat dich bewogen, so etwas zu machen?
Es hat mich bewogen, dass ich am Anfang eine Geschichte gehört habe, die mich sehr berührt und auch unterstützt hat. Und ich dann im Internet nicht die Geschichte gefunden habe, die ich gesucht habe, also die ich eigentlich gebraucht hätte. Es war ja vor 10 Jahren. Und ich habe gedacht, ja, es gibt viele Foren, wo die Leute einfach ihre Emotionen abladen. Aber nicht so die Geschichten, die ich eigentlich mir gewünscht hätte, habe ich nicht gefunden.
Und was hast du dir denn gewünscht?
Ich habe mir ehrliche, authentische, aber sicher auch positive Geschichten gewünscht am Anfang. Und die Geschichten, die Leute selber erzählt haben, die haben vielleicht eine gute Geschichte gehabt, aber die waren keine guten Geschichtenerzähler gewesen. Und dann haben sie teilweise wirklich, ich muss es so sagen, einfach ihre Emotionen und ihre Bedenken so wie rausgekotzt in dem Internet. Und wenn du das auf der Gegenseite liest und du kämpfst selber ums Überleben, ist vielleicht nicht gerade, was du brauchst. Und ich habe gesehen, es gibt extrem viele gute Geschichten, das kennst du von deiner Arbeit, in deiner ganzen Tätigkeit über all die Jahre. Es geht darum, die Geschichten können zu erzählen, und zwar in einer Art und Weise, dass es spannend und aber auch immer noch ehrlich bleibt. Und um das ist es mir eigentlich gegangen.
Und so sind zahlreiche Videos entstanden, wo du weltweit gedreht hast, mit Menschen, die du wahrscheinlich am Anfang überhaupt nicht gekannt hast und mit diesen drei Arbeiten nachher näher bist gekommen.
Wie ist das überhaupt möglich gewesen? Materiell und vom Aufwand her?
Materiell ist das so möglich gewesen, dass ich damals habe ich noch in einer Filmproduktion gearbeitet, da haben wir das Projekt entwickelt. Wir haben einen kleinen Grant gewonnen für ein Medienprojekt und ich habe dann während meiner ersten Chemo, auf Chemo, damals noch bei der Pro Helvetia, den ersten Preis gewonnen für ein Multimedia-Projekt. Also ich habe das Projekt auf Chemo gepitcht, das weiss ich noch. Ich habe gesagt, ich pitche es nur, wenn die Jury nicht weiss, dass ich auf Chemo bin. Mhm. Ich habe nicht wollen...
Barmherzigkeitsbonus genau. Einkassieren.
Und ich habe die Haare nicht verloren, das war noch gut gewesen. Und dann haben wir den ersten Preis gewonnen und mit dem Geld haben wir dann auf einem sehr, ich sage jetzt mal, Low-Budget, ich und meine damalige Frau sind wir um die Welt und also als zweites, ein kleines Filmteam, sie hat gelernt, das Mikrofon bedienen, ich habe die Kamera gemacht und so ist das möglich gewesen. Und sonst hätten wir uns das gar nicht können leisten, wenn wir da jetzt ein grosses Team aufboten. Und Geschichten wären auch nicht so intim oder persönlich geworden, weil wir natürlich als betroffenes Paar gerade uns auf einer Ebene haben können treffen mit den Gegenüber. Das war auch immer eine Familie gewesen oder ein Partner. Und das hat extrem schöne Beziehungen das gegeben. Und auch Gespräche und Geschichten.
Wie manches Video in dieser Art ist entstanden? Sie hat ja immer eben gefilmte Geschichten gewesen.
Ich weiss es nicht. Ich glaube, etwa so 10. Ich weiss es gar nicht. Ich müsste mal gehen, oder 12. Und wir haben auch jetzt in der Schweiz letztes Jahr wieder 3 Geschichten produziert auf Schweizerdeutsch. Also wir machen das immer noch mit dem Verein. Das Problem dort ist halt einfach, wie du gesagt hast, das Materielle oder die Videoproduktion ist sehr aufwendig und man muss immer irgendwo Geld suchen und das ist nicht immer ganz so einfach.
Wie siehst du deine Zukunft jetzt?
Das ist eine sehr spannende Frage, weil ich natürlich im Moment weiss, mit der Therapie, in der ich drin bin, dass es in verschiedene Richtungen gehen kann. Und ich sehe meine Zukunft, dass ich hoffe, dass das irgendwie die Therapie mir ermöglicht, dass die Krankheit stabilisiert wird und ich noch ein bisschen länger darf auf dem schönen Planet verweilen. Und ich glaube, ich habe jetzt nicht eine Bucketlist. Ich habe mir das letzte Jahr gefragt, ja, was mache ich, wenn die Therapie nicht funktioniert? Was mache ich denn auf Afrika, Safari oder irgendetwas? Und ich merke, nein, ich bin extrem zufrieden. Und ich habe gelebt und ich habe die Welt gesehen und ich würde das weitermachen, was ich mache, mit meiner Tätigkeit. Und wenn ich mal eine schöne Reise kann machen, schön, wenn ich auf mein Segelboot kann, ein paar Monate, dann ist das auch wunderschön. Aber es gibt jetzt nicht so etwas, wo ich sage, ja, das muss ich noch. Vielleicht abgesehen davon, um die Welt zu segeln. Das ist der letzte Wunsch, den ich immer wieder, wo mich immer wieder so ein bisschen im Hinterkopf so ein bisschen wie einen Floh hängen, einfach mein Segelboot nehmen und einmal die Magellan-Route segeln, aber das würde etwa 3 Jahre gehen, also da muss wirklich die Therapie sehr gut funktionieren.
Wenn ich jetzt das so zuhöre, habe ich das Gefühl, gibt es im Lauf von all diesen Therapien, im Lauf von auch irgendwo eine gewisse Dankbarkeit der Medizin gegenüber und den Möglichkeiten, die wir hier haben, so eine Art von Demut?
Auf jeden Fall, ich weiss, wenn ich in Bangladesch geboren wäre, würde man das Interview nicht führen. Also, dass ich in der Schweiz lebe, im Schweizer Gesundheitssystem, dass da ganz, ganz viele Menschen gibt, die viel machen und investieren, um neue Therapien zu finden. Das weiss ich sehr zu schätzen. Und ich sage das auch immer in meinen Vorträgen, wenn ich von so Leuten rede, wie dankbar ich bin. Weil ich weiss, das ist kein einfacher Job. Und auf der anderen Seite hat es Menschen, die gerade zum Sieg gemacht haben. Und da bin ich schon sehr froh, dass ich in der jetzigen Zeit leben darf, wo so viel wissenschaftliche Innovation stattfindet. Und das gibt natürlich auch wieder Hoffnung.
Hast du das Gefühl, es könnte eine Chance geben, jetzt in dem Sinn nur noch, ich sage das in Anführungszeichen, eine chronische Krankheit zu haben, nicht eine mit tödlichem Verlauf?
Ich hoffe das. Also das Schöne an meinem Verlauf ist, dass er chronisch beschrieben wurde, chronisch aber nicht aggressiv. Bis jetzt etwa vor einem Jahr. Jetzt müssen wir schauen, wie sich das entwickelt hat. Also dass es immer ein bisschen rum war, aber er ist nie explodiert. Und wenn wir es schaffen, mit, sei das eine Chemo oder sei das mit Unterstützung vom Immunsystem, das irgendwie stabilisieren, dann bin ich der glücklichste Mensch. Oder? Mein Onkologe hat auch vorgestern gesagt, es geht gar nicht darum, dass jetzt alles weg muss, wenn man es stabilisieren kann. Das ist ja so absurd. Ich habe ja meine Krankheit noch nie gespürt. Also am Anfang hatte ich Bauchspeicheldrüsenentzündung gehabt, das habe ich gespürt. Darum haben wir es herausgefunden. Seitdem spüre ich ja nur die Behandlung. Und das ist extrem abstrakt.
Und du hast nie Schmerzen gehabt?
Auch jetzt nicht. Und dann sitzt man da auf dem Stuhl, oder? Seit 10 Jahren und die Leute sagen einem, was im Körper passiert. Das ist extrem abstrakt, oder? Im Sommer, da schwimme ich jeden dritten Tag über den Zürichsee. Ich bin fit, oder? Und das ist extrem abstrakt zum Fassen. Ja. Und von dem her, also, wenn wir es so können, jetzt einfach parkieren, dann das wäre super, oder? Würde ich gerade nehmen, den Deal.
Hast du jetzt neben dem Sport, wo ganz offensichtlich den Körper, willst du auch fordern, deinen Lebensstil grundsätzlich verändert, in der Hoffnung, dass das auch einen Beitrag leistet, sagen wir mal, ja, vielleicht Gesundung oder mindestens nicht Verschlimmerung von der Krankheit?
Auf jeden Fall. Also ein grosser Unterschied, den ich gemacht habe, und das ist halt auch der Vorteil, weil ich eine eigene Firma habe, ist, ich habe viel weniger Stress als früher. Und ich mache mir weniger Stress. Und Stress ist in meinen Augen ganz, ganz ein schlechter Compadre für das Immunsystem. Das wissen wir, das ist wissenschaftlich bewiesen. Also wenn es uns gelingt, den Stress zu reduzieren, dann können wir sicher einen grossen Beitrag leisten. Das habe ich gemacht. Und dann natürlich, was ich auch gemacht habe, wie so viele betroffen ist, einfach mal alle Diäten ausprobiert. Also ich glaube, ich habe schon wirklich alles probiert, was es gibt und auch zwischen Control-Scans, um zu schauen, was es macht. Und
was ist das Resultat?
Also bis jetzt habe ich noch keine grosse Korrelation gefunden, leider.
Zwischen Ernährung und der Entwicklung von Krankheit.
Also leider, mit gewissen Krebs ist es sehr gut, gibt es Indikationen und so, und die anderen nicht. Ja. Aber ich tue mich gesund ernähren, das ist auf jeden Fall so, ja.
Aber jetzt auch aufgrund von deinem Interesse nicht nur dir gegenüber und deiner Krankheit, sondern der Entwicklung des Krebs im Zusammenhang mit der Ernährung. Gibt es da eine klare Erkenntnis, die du als Wissenschaftler jetzt herausgefunden hast?
Ja, es gibt natürlich Nahrungsmittel, wie zum Beispiel Brokkoli oder Kohl oder Grünzeug oder so. Man weiss, wo antioxidativ ist. Man weiss in gewissen Forschungen, dass Kurkuma Effekt hat, das ist bewiesen. Man weiß aus dem Tiermodell, und das ist halt schade, dass die Übersetzung oft nicht ins Menschenmodell nachvollziehbar ist oder dass es wenig klinische Studien gibt, man weiß, dass Fasten auch in Kombination mit Chemotherapie einen gewissen Effekt kann haben. Das heißt, Zellen gehen in einen Schutzmechanismus und gewisse Krebszellen können das nicht und sind dann rezeptiver, wenn man Chemo gibt. Das ist vor 5 oder 8 Jahren habe ich das schon mal probiert. Damals haben gewisse Onkologen mir noch davon abgeraten. Und unterdessen ist das etwas, wo man kann probieren kann. Das Gefährliche oder das Risiko, das man muss schauen muss, ist, in der Chemo verliert man oft auch Gewicht, wenn man weniger Appetit hat. Und dann muss man die Muskelmasse kontrollieren, regelmäßig. Weil wenn man zu wenig Muskeln hat, dann hat es dann auch...
Oder muss man Protein zuführen.
Ja, und das tut auch das Immunsystem schwächen. Also ich würde das nicht anraten auf Eigenregie, aber das ist etwas, wo gerade im Tiermodell sehr, sehr spannende Resultate hervorgebracht hat.
Wenn es mal, das ist jetzt wirklich so eine direkte Frage, so weit ist... Wie stellst du dir den Tod vor?
Ich hoffe, dass ich durch, ich sage jetzt einmal, die Vorarbeit und die Meditation über das den Übergang vom Lebendigen ins Sterbende kann friedlich gestalten. Und ich glaube, das ist ganz, ganz schwierig. Man weiss ja nicht, wie es ist, wenn es so weit ist. Oder wie man sich verhaltet. Aber dass es mir gelingt, ein Vertrauen zu haben, um auch loszulassen und mich dem hingeben. Weil gehen müssen wir ja alle irgendwann. Und im Westen ist das so, dass man das sehr verdrängt und man ja sagt, ja, dann geht einfach das Licht aus und so. Und im Osten, gerade im Buddhismus, wird während der Lebzeit wird das Thema viel aktiver angegangen und auch weniger stigmatisiert. Und man bereitet sich auch auf die Phase von Übergang, auf die vier Bodhi vor und probiert durch Meditation und auch durch Begleitung eigentlich den Übergang zu gestalten. Und also ich hoffe und ich wünsche mir, dass mir dann das auch gelingen
wird. Ich habe mal mit dem Dalai Lama ein Interview gehabt, wo ich die Frage auch gestellt habe. Und er hat so angefangen und hat gesagt, er übt das ja eigentlich seit er Kind sei. Aber er sei nicht sicher, ob er es dann kann. Mhm. Ich habe das irgendwie sehr berührend gefunden. Von einer Institution, die ja, eigentlich sein Leben lang auch dieser Art von Gedanken gewidmet hat. Oder? Und andere Leute auch tröstet damit. Also das heisst, wir wissen es alle nicht. Aber ja, wir können es üben.
Und die Demut, die er dann an den Tag legt, oder? Dass er sagt, obwohl er so viel übt, dass er es nicht weiss, wie es geht. Mhm. Ja.
Martin, ich danke dir von Herzen und ich hoffe, dass man das, was wir jetzt gerade besprochen haben, noch lange nicht eintritt. Aber ich habe wahnsinnig viel jetzt auch beim Zuhören von dir gelernt. Danke vielmals.
Auch vielen herzlichen Dank. Es war eine grosse Freude, mit dir das Gespräch zu führen.
Hat euch das Gespräch gefallen und möchtet ihr noch anderen Gästen zuhören? Dann abonniert doch am besten meinen Podcast. Ihr findet ihn auf allen gängigen Streaming-Plattformen. Und wenn ihr Anregungen habt oder Menschen kennt, die zu diesem Thema etwas zu sagen haben, dann schreibt mir doch auf aschbacher.nachgefragt@gmx.ch. Ich möchte mich auch noch bei unserer Sponsorin herzlich bedanken. Ibsen hat die Serie nämlich möglich gemacht. Und jetzt freue ich mich, euch wieder dabei zu haben, wenn es zum nächsten Mal heisst «Nachgefragt». Habt's gut, euer Kurt Aschbacher.